HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg und Nicole Abraham. In Hessen wird es langsam Frühling. Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und auch unsere gute Laune. Im Frühling vor 10 Jahren stehen die Menschen in Marokko auf und demonstrieren. Der Beginn des arabischen Frühlings. Davon handelt unser erstes Hörbuch, Die Republik der Träumer, von Alaa al-Aswani. Und am Montag ist Weltfrauentag, den wir mit 2 besonderen Hörbüchern feiern. Zum einen mit Isabel Allende, Was wir Frauen wollen, einem bewegenden Appell einer großen Feministin. Und wir sprechen über die Liebesgedichte der Lyrikerin Mascha Kaleko. Unser Kinder- und Jugendhörbuch Little People, Big Dreams von Maria Isabel Sanchez Vergara erzählt von beeindruckenden Lebensgeschichten großer Menschen, die Unvorstellbares erreicht haben. Der Ägypter Alaa al-Aswani ist Zahnarzt, Journalist und Schriftsteller. Er lebt in New York. Al-Aswani beteiligt sich aktiv an der Oppositionsbewegung Kifaya, die das Leid Ägyptens den korrupten Eliten zuschreibt und den Staat und die religiösen Autoritäten herausfordert. Sein aktueller Roman, Die Republik der Träumer, wurde in Ägypten verboten. Jetzt ist die arabische Revolution bereits 10 Jahre her. Wir können uns noch an die riesigen und lang anhaltenden Demonstrationen auf dem Tahrirplatz in Kairo erinnern. Der Autor Alaa al-Aswani hatte sich daran beteiligt. Nun hat er einen Roman über diese Zeit geschrieben. Dorothee Meyer-Karwig, wie ist er das Thema angegangen?
Ja, er schildert das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln. Das heißt, er nimmt diverse Personen in den Fokus, die alle irgendwie miteinander zu tun haben, gewollt oder auch ungewollt. Da gibt's einmal den Geheimdienstchef, Generalmajor Afshani, dann seine Tochter Dania, die studiert Medizin und ist auch für die Revolution. Ihr Freund Khaled ist ebenfalls Medizinstudent und dessen Vater ist ein armer Fahrer. Von einem Leiter einer Fabrik, die auch in den Revolutionstrubel gerät. Dort arbeitet auch Maaßen, ein Gewerkschaftler. Und der lernt wiederum bei den Demonstrationen eine Lehrerin kennen, Asma. Dann gibt's noch den Kopten Ashraf, einen älteren Schauspieler, der keine Rollen mehr bekommt, aber aus reicher Familie stammt. Und der sieht vom Balkon aus dann die Gewalt gegen die Demonstration auf diesem Tahrirplatz und unterstützt von da an die Demonstranten. Und dann gibt es noch Nuri, eine bekannte Moderatorin, die über das staatliche Fernsehen Lügen über die Demonstranten verbreitet. Und noch diverse andere Personen. Also es ist ein dichtes Gefüge und das beschreibt dann die ganze Komplexität dieser unruhigen Zeit damals.
Das klingt wirklich komplex. Kann man denn überhaupt noch folgen?
Also ich finde schon, es ist unglaublich spannend geschrieben und auch gut miteinander verwoben. Also jeweils eine Person rückt dann wieder für einige Zeit so in den Mittelpunkt, dann kommt die andere wieder dran. Also ich bin sehr gebannt dran geblieben, obwohl es ja also gut 15 Stunden Hörzeit sind. Das hat mich richtig gefesselt.
Jetzt sind 15 Stunden aber wirklich lang. Da muss doch der Anfang schon gut reinziehen.
Ja, das tut er auch. Und da hören wir gleich mal rein. Der Roman beginnt mit dem Morgenritual des Geheimdienstchefs Generalmajor Afshani. Es ist so eine Achterbahn der Eindrücke, die man da bekommt. Er hat so einen ganz regelmäßigen Tagesablauf, beginnt mit dem Morgengebet in einer Moschee, dann kehrt er nach Hause zurück zum Frühstück, dann folgt der Beischlaf mit der eigenen Frau, unterstützt durch Pornos, dann die Fahrt zur Arbeitsstelle. Dort geht er in den Keller der Geheimdienstzentrale und das ist der Folterkeller. Da wird gerade ein Mann gefoltert, der angeblich einen Umsturz von Mubarak plant. Und dieser Mann will aber partout nichts sagen. Dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt und zwar interpretiert vom Schauspieler Torben Kessler.
Haben Sie Mitleid mit mir, Pascha, keuchte der Mann. Hab Mitleid mit dir selbst und rede. Exzellenz, ich weiß doch nichts. Das war der Zeitpunkt, an dem Oberstleutnant Tarik spürbar ärgerlich brüllte, »Beim Leben deiner Mutter, du Hurensohn!« Was wiederum ein Zeichen sein musste, denn einer der Gehilfen beugte sich nun über einen großen schwarzen Apparat, der an eine Klimaanlage erinnerte, steckte ein dickes Kabel hinein, das in 2 blanken Metallklammern endete, und befestigte diese an den Hoden des Mannes. Dann drückte er auf einen Knopf an dem Apparat und der Mann erbebte am ganzen Leib und stieß mehrere aufeinanderfolgende gellende Schreie aus, die durch das Gewölbe hallten. Es folgten noch etliche Stromstöße, bis der Generalmajor mit der Hand ein Zeichen machte und mit einer Stimme wie ein Donner brüllte: »Wir haben deine Frau Marwa hergebracht. Ich schwöre bei Gott, du Hurensohn, wenn du jetzt nicht redest, werde ich die Soldaten sie vor deinen Augen bespringen lassen.« »Ihr versündigt euch«, brüllte der Mann. Alwani warf den Gehilfen einen Blick zu, worauf diese nach draußen hasteten, und als sie wiederkamen, hielten sie mit eisernem Griff eine Frau in einem weiten, zerrissenen Hausgewand, die Haare zerzaust und das Gesicht von Schlägen entstellt. Als sie unter den Hieben der Soldaten erneut aufschrie, erkannte der Gefangene sie an der Stimme und brüllte: »Lasst mir meine Ehre!« Doch der Generalmajor bellte: »Zieht sie aus!«
Tja, und dann redet der Gefolterte.
Habe ich das richtig gehört? Der Gefolterte zeigt kein Mitleid mit seiner Frau, sondern hat Angst um seine Ehre?
Ja, das ist so. Natürlich ist es schrecklich, was ihm geschieht, aber es macht einen schon auch ein bisschen fassungslos, dieses Frauenbild. Mit diesem Frauenbild hat auch Dania zu kämpfen, die Tochter des Geheimdienstchefs. Sie hat offensichtlich keine Ahnung von den Folterungen. Sie liebt ihren Vater, aber ist eben auch für die Revolution und lässt sich auch durch ihren Vater nicht davon abbringen, auf diesen Tahrir-Platz zu gehen. Immerhin darf sie ja studieren und als angehende Ärztin geht sie dorthin mit ihrem Freund Khalid. Sie wollen auf dem Platz Verwundete versorgen, haben alle extra auch einen weißen Arztkittel angezogen, damit man sie als Ärzte erkennt. Das Militär will den Platz räumen und die Situation eskaliert.
Als die Soldaten begannen, auf die Demonstranten einzuprügeln, zahlten diese mit Faustschlägen und Tritten zurück, bis ein wildes Handgemenge im Gange war. Khalid aber machte ein paar Schritte auf das Polizeifahrzeug zu und schrie: »Herr Offizier, was Sie auch unternehmen, Sie werden nicht auf den Platz gelangen!« Das Gesicht des Offiziers verfinsterte sich, und für einen Moment schien es, als wollte er etwas erwidern, aber stattdessen senkte er nur den Kopf, zog dann seine Pistole und gab einen Schuss ab. Einen einzigen Schuss, dessen Knall dröhnte und sich ausbreitete wie ein Lauffeuer. Dania hörte Khalid aufschreien. Ein langgezogenes »Aha!« wie aus den Tiefen einer Höhle. Als würde er irgendeine Entdeckung verkünden. Dann brach Khalid zusammen. Dania stürzte zu ihm und beugte sich über ihn. Sein Gesicht wirkte seltsam friedlich. Und zugleich, als sei ein unvollendeter Ausdruck darauf erstarrt, als sei er mitten im Satz unterbrochen worden, als wollte er noch etwas sagen, hätte aber keine Zeit mehr gehabt. Die Kugel hatte mitten auf der Stirn ein Loch hinterlassen, aus dem jetzt das Blut schwallweise hervorströmte.
Tja, die Folgen dieses Mords an Khalid sind dann ein wichtiger Handlungsstrang dieses Romans.
Das klingt jetzt alles äußerst brutal. Für diesen Roman braucht man offensichtlich starke Nerven.
Ja, absolut. Also es ist ja auch ein Roman, der viel über den Umgang mit Frauen in Ägypten verrät. Also wie Haushaltshilfen behandelt werden, die werden auch als Dienerinnen bezeichnet. Wie reiche, angesehene Männer mehrere Frauen heiraten. Und zwar nicht unbedingt ist das in deren Sinne dann beschrieben wird. Auch wie einige Demonstrantinnen, die verhaftet werden, sich nackt ausziehen und sich darauf untersuchen lassen müssen, ob sie noch Jungfrau sind. Dabei können dann viele Männer zusehen. Also es wird immer wieder versucht, auch Frauen zu demütigen.
Mubarak wurde dann ja doch abgesetzt, aber für die Frauen brachte das ja wohl nicht viel, oder?
Nein, denn die Muslimbrüder haben ja erstmal die Oberhand gewonnen und haben das dann in ihrem Sinne die Rechte der Frauen noch weiter beschnitten. Es gelingt den Herrschern dann aber auch, mit Hilfe des Fernsehens die Mehrheit der ägyptischen Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Revolution von außen, also beispielsweise von den Israelis, gesteuert und bezahlt wurde und nur zu Unfrieden führt, sodass dann die Revolutionäre, die demokratische Strukturen aufbauen wollten, in Misskredit geraten. Der Roman endet dann mit diesem Frust der Revolutionäre, die erkennen müssen, dass das eigene Volk sich gegen sie gewandt hat. Einige der Revolutionäre landen dann im Gefängnis, andere können gerade noch ins Exil fliehen. Und der Vater des getöteten Khalid hat dann seinen ganz eigenen Weg, mit dem Tod des geliebten Sohnes umzugehen. Das ist nochmal ein sehr bitterböses Ende.
Sie haben es ja schon gesagt, der Roman hat Sie gefesselt. Inwieweit trägt Torben Kessler dazu bei?
Also ich finde, wenn Torben Kessler liest, dann freut mich das schon. Das ist für mich eine sichere Bank. Gerade für diesen spannenden Roman mit so einem Hauch von Sarkasmus. Also den kann Torben Kessler wunderbar ausspielen. Er kann aber auch so durch leichte Nuancen in der Stimme die Spannung unterstreichen. Und ich finde auch, er vermag es sehr gut, ohne Übertreibung, Dialoge zu vermitteln. Also ich habe mich immer mitten im Geschehen gefühlt, fand das einfach großartig.
Alaa al-Aswani, Die Republik der Träumer. Aus dem Arabischen von Markus Lemke, gesprochen von Torben Kessler. Drei MP3-CDs haben eine Dauer von etwas über 15 Stunden, kosten 25 Euro und sind bei Hörbuch Hamburg erschienen. Kommen wir zu unserem ersten Hörbuch zum Weltfrauentag von Bestsellerautorin Isabel Allende. Was wir Frauen wollen. Dorothee Meyer-Karwick, was fangen wir denn mit diesem Titel an? Ist das ein Roman oder eher ein politisches Statement?
Ja, also beides eigentlich nicht. Und der deutsche Titel führt auch ein bisschen in die Irre. Was ich auch ein bisschen schade finde, dass das Buch oder Hörbuch auf Deutsch so genannt wurde. Denn direkt übersetzt heißt der spanische Titel in etwa Frauen meiner Seele über ungeduldige Liebe, langes Leben und gute Hexen. Das heißt, es ist eher so eine biografische Rückschau auf ihr Leben als Frau. Allendes Leben, und das ist schon spannend. Interessanterweise sagt sie, dass sie sich schon als Kind als Feministin fühlte, mehr oder weniger unbewusst natürlich.
Wie das?
Ja, dazu hören wir mal einen ersten Ausschnitt, interpretiert von der Schauspielerin Barbara Auer.
Meine Auflehnung gegen die Herrschaft der Männer nahm ihren Ausgang vermutlich in der Situation meiner Mutter Panchita, die von ihrem Ehemann in Peru sitzen gelassen wurde, zusammen mit zwei Kleinkindern und einem Säugling. Das nötigte Panchita dazu, sich zurück in die Obhut ihrer Eltern in Chile zu begeben, in deren Haus ich die ersten Jahre meiner Kindheit verbrachte. Sehr früh begriff ich, dass meine Mutter gegenüber den Männern der Familie benachteiligt war. Sie hatte gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet, war gescheitert, wie man es ihr prophezeit hatte, und die Ehe wurde annulliert, was der einzig gangbare Weg war in diesem Land, in dem Ehen erst seit dem Jahr 2004 rechtmäßig geschieden werden können. Sie verfügte weder über eine Berufsausbildung, um zu arbeiten, noch über Geld oder über Freiheit. Und sie bot Anlass für Gerede, weil sie von ihrem Mann getrennt und außerdem jung, hübsch und kokett war. Mein Zorn auf den Machismo begann in diesen Kinderjahren, in denen ich meine Mutter und die Hausangestellten als Opfer erlebte. Als untergeordnet, ohne Handhabe und ohne Stimme. Meine Mutter, weil sie mit den Konventionen gebrochen hatte. Die anderen Frauen, weil sie arm waren. Natürlich verstand ich das damals noch nicht. Worte dafür fand ich erst im Alter von 50, in der Therapie. Doch die Gefühle von Frustration waren, auch ohne dass ich sie gedanklich erfassen konnte, mächtig genug, um für immer mein Verlangen nach Gerechtigkeit und meine tiefsitzende Abneigung gegen jede Form von männlicher Vorherrschaft zu prägen.
Die kleine Isabel wird wieder borstig und das führt dann dazu, dass sie von ihrer Mutter zu Ärzten geschickt wird. Denn es kann ja nicht sein, dass eine Tochter wieder borstig ist. Sie will jedenfalls dann auf jeden Fall unabhängig werden, selbstständig, nicht auf die Hilfe von Männern angewiesen, auch nicht auf deren Geld. Und sie schafft das auch. Isabel Allende wird Journalistin, Moderatorin und schließt sich als junge Frau dann einer Gruppe von gleichgesinnten Journalistinnen an und gründet mit denen die Frauenzeitschrift Paula. Das ist so ein Gegenstück zu unserer Emma. Und sie plädiert für einen neuen Feminismus.
In meiner Jugend arbeitete ich mich an der Gleichheit ab. Ich wollte mitmachen beim Spiel der Männer. Aber im Alter habe ich begriffen, dass dieses Spiel ein Irrsinn ist, weil es den Planeten und den moralischen Zusammenhalt der Menschheit zerstört. Es kann nicht darum gehen, bei dem Desaster mitzumischen. Es muss behoben werden. Natürlich sieht sich diese Bewegung mächtigen, reaktionären Kräften gegenüber, wie Fundamentalismus, Faschismus, Traditionalismus und einigen mehr. Mich deprimiert, dass sich in diesen Gegenströmungen so viele Frauen finden, die den Wandel fürchten und sich keine andere Zukunft vorstellen können. Das Patriarchat ist aus Stein, der Feminismus dagegen ein bewegter Ozean, mächtig, tief, und so unendlich vielschichtig wie das Leben selbst. Er wogt, strömt, kennt Gezeiten und zuweilen wütende Stürme. Wie der Ozean gibt auch der Feminismus niemals Ruhe.
Na, da wird sie mir ein bisschen zu pathetisch, aber soweit der zweite Ausschnitt von Isabel Allende. Ja, sie erzählt außerdem in dem Hörbuch von Frauen, denen sie begegnete und die sie inspirierend fand. Sie spricht über ihre Männer, sie schreibt übers Alter, auch über die Gelassenheit im Alter, über den Tod ihrer Tochter Paula, die vor fast 20 Jahren starb und an die sie jeden Tag denkt, wie auch an ihre Mutter. Und sie schreibt über ihr Engagement für die Rechte der Frauen. Also es ist insgesamt ein buntes Kaleidoskop, nicht immer ganz stringent, aber doch durchaus unterhaltsam.
Und gelesen wird der Text von Barbara Auer. Wir haben sie gehört. Wie gefällt sie Ihnen?
Ja, also sie liest mit so einer gewissen Gelassenheit und Abgeklärtheit einer älteren Frau. Aber es blitzt auch immer wieder so Schalk und Ironie hervor. Also das passt für mich sehr gut zu dem Text. Also ich höre da wirklich Isabel Allende. Sie nimmt mich dabei sehr angenehm mit.
Klingt, als wäre die Lesung ein Gewinn für Sie gewesen.
Ja, also Lebensgeschichten finde ich immer interessant. Mhm. Bei denen von Frauen bekommt man dann oft mit, wie viele unnötige Stolpersteine ihnen in den Weg gelegt werden. Auch von wohlmeinenden Verwandten, auch von Müttern. Bisschen kritisch sehe ich es, wenn sie dann behauptet, die Welt wäre insgesamt besser, wenn Frauen am Ruder wären. Und sie sagt dann, also Frauen würden sich immer wunderbar verstehen. Und zumindest sozialer sein, wohlmeinender miteinander umgehen. Ja, also da muss ich sagen, da kenne ich solche und solche.
Gebe ich Ihnen recht.
Es ist mir ein bisschen zu einfach. Aber ansonsten waren es 4 gute Stunden angenehmer und sehr interessanter Unterhaltung.
Isabel Allende, Was wir Frauen wollen, aus dem Spanischen von Svenja Becker, gesprochen von Barbara Auer. Etwas über 4 Stunden Unterhaltung gibt es auf 3 CDs, die für 16 Euro bei der Hörverlag erschienen sind. Was gibt es Schöneres als Liebesgedichte und dann von einer Lyrikerin, die ein bewegtes Leben hinter sich hat, Mascha Kaleko. 1907 als Tochter jüdischer Eltern in Galizien geboren, fand sie in den 20er Jahren in Berlin Anschluss an die intellektuellen Kreise des romanischen Cafés. Zunächst veröffentlichte sie Gedichte in Zeitungen, bevor sie 1933 mit dem lyrischen Stenogrammheft ihren ersten großen Erfolg feiern konnte. 1935 dann das Berufsverbot, 38 Emigration in die USA und 1959 siedelte sie von dort aus nach Israel über. Dorothee Meyer-Karwick, was zeichnet Mascha Kaleko aus?
Ja, sie ist einer dieser Frauen, die in den 20er Jahren beginnen, die Großstädte zu erobern, jung, selbstbewusst, auf eigenen Beinen stehen. Sie haben eben nicht mehr das Ziel, allein zu heiraten. Die Heirat ist eher hinderlich, da das eben die Freiheit damals stark beschränken kann. Mascha Kaleko persönlich zeichnet zudem aus, ja, viel Charme, viel Humor, auch eine erotische Ausstrahlung. Sie ist definitiv kein Mannweib. Aber auch eine Frau, die genau hinsieht, Kritik übt an sozialen Missständen und davon gibt es damals in Berlin ja genug.
Aber das Thema Liebe hat sie offensichtlich auch sehr beschäftigt.
Ja, die Liebe in allen Facetten. Also da gibt es ganz zärtlich weiche Gedichte. Da spürt man Sehnsucht oder Trauer, Leid am Zurückgewiesenwerden. Dann gibt es aber auch ganz freche Verse. Zum Beispiel, wenn die Liebe vorbei ist und sie denkt, oh Gott, wie habe ich mich nur in den verlieben können. Das Besondere für die damalige Zeit, sie geht sehr offen mit ihren Beziehungen um. Sie hat keine Scheu zuzugeben, dass es viele Liebhaber gibt, auch welche, die liiert sind. Sie gibt auch zu, dass mitunter sie verlassen wird. Und das kommt noch heute eben sehr modern daher. Also auch wenn da nicht von SMS oder so die Rede ist, mit denen man Schluss macht, sondern von, ja, Stenogrammnachrichten.
Gelesen werden die Liebesgedichte, die wir hier vorstellen, von 3 Schauspielerinnen. Julia Nachtmann, Katharina Thalbach und Rosa Thormeyer.
Ja, genau. Und Katharina Thalbach sticht da mit ihrer kratzig heiseren Stimme natürlich heraus. Sie ist auch die Älteste. Die anderen beiden Schauspielerinnen kommen ja weicher daher. Die sanfteste Stimme hat für mich die Frankfurterin Rosa Thormeyer. Sie ist seit 2019 festes Ensemblemitglied am Thalia Theater in Hamburg. Und da hören wir mal rein in das Gedicht Für einen.
Für einen. Die anderen sind das weite Meer. Du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen. Ich steuere immer wieder her. Denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer, du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel. Kannst, Liebster, ruhig schlafen. Die anderen, das ist Wellenspiel. Du aber bist der Hafen.
Tja, das ist doch ein wunderschönes Liebesgedicht, finde ich. Wunderbar einfühlsam auch vorgetragen. Einfach großartig.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Was haben Sie denn von den anderen beiden Schauspielerinnen ausgesucht?
Ja, wir machen mal weiter mit Julia Nachtmann.
In deinem Fenster brennt das Licht. Wen ruft es wohl? Mich ruft es nicht. Es hat mich gestern noch gerufen. Nun stehe ich fremd vor diesen Stufen. Ein unerwünschter Vagabund, ein heim- und herrenloser Hund, getrennt von dir viel tausend Meilen. Begleitet nur von den zwei Zeilen. In deinem Fenster brennt das Licht. Wen ruft es wohl? Mich ruft es nicht.
Tja, Julia Nachtmann hat eine sehr klare Stimme. Sie klingt abgeklärter, aber auch natürlich wehmütig in diesen Zeilen, die das Ende einer Liebe besingen. Und jetzt fehlt noch Katharina Thalbach. Die mag ich ja am liebsten, wenn Mascha Kaleko so ironisch und witzig wird wie im folgenden Gedicht.
Gruß aus Davos. Es hustet einer so wie du im Zimmer nebenan. Ich sah ihn heut am Frühstückstisch, den fremden, kranken Mann. Das Personal stand wie ein Heer vor seinen Wünschen wacht, und jeder seiner Blicke schien zu kommandieren, habt Acht. Er aß und trank, er aß und las sein vaterländisch Blatt, und in der Küche heißt man ihn den Herrn von Nimmersatt. Mit diesem Individuum wohn ich nun Tür an Tür, und hustet es von nebenan, so sehn ich mich nach dir.
Tja, die Liebe, auch das Husten aus dem Nachbarzimmer kann an den Liebsten erinnern.
Jetzt haben wir drei Beispiele gehört. Wie viele Gedichte gibt es denn insgesamt auf der CD?
Ja, es sind insgesamt 67 und das bekannte Gedicht Großstadtliebe ist natürlich auch dabei, wird von Rosa Thormeyer vorgetragen. Zusammengestellt hat diese Gedichte die wunderbare Gisela Zoch-Westphal. Es gibt das Hörbuch auch als Buch bei DTV, aber ich finde, Gedichte will ich hören.
Klingt nach einer unbedingten Empfehlung.
Also ich mag Mascha Kalekos Gedichte ausgesprochen gern. Sie haben nichts von ihrer Frische verloren, finde ich. Es ist auch eine schöne Mischung, so aus Melancholie, Sehnsucht und eben Witz, absolut zeitlos und sehr gut interpretiert. Ich wünsche mir nur beim Jumbo Verlag, dass etwas mehr Gewicht auf ein gutes Booklet gelegt würde, also mehr Zusatzinformationen. Also so bekannt ist Mascha Kaleko jetzt nicht mehr und da reichen mir die 7 Zeilen über ihr Leben eigentlich nicht aus. Und auch über die Entstehungszeit der Gedichte hätte ich gern ein bisschen mehr gewusst.
Mascha Kaleko, Liebesgedichte. Gesprochen von Julia Nachtmann, Katharina Thalbach und Rosa Thormeyer. Etwas über eine Stunde gibt's auf einer CD für 15 Euro im Jumbo Verlag. Dorothee Meyer-Karwick, Sie haben uns heute ein Hörbuch für Kinder ab 5 mitgebracht. Das heißt Little People, Big Dreams und ist von Maria Isabel Sanchez Vegara. Wer sind denn diese Little People, die kleinen Leute mit den Big Dreams, also den großen Träumen?
Das sind kleine Leute, die später eben mal ganz berühmt wurden. Und hier sind es folgende 4: Ella Fitzgerald, Jane Austen, Coco Chanel und Muhammad Ali. Und die werden in so ganz kleinen Hörspielen vorgestellt. Also sie sind vielleicht so 8-9 Minuten lang. Und es ist schon die 2. Folge als Hörbuch. In der 1. geht es um Maria Montessori, Jane Goodall, Agatha Christie und Stephen Hawking. Das Ganze gibt es natürlich auch als Buch. Also als Buch gibt es sogar noch mehr Folgen. Die Reihe ist inzwischen international sehr erfolgreich.
Was können Sie uns denn über die Autorin erzählen?
Also Maria Isabel Sanchez Vegara wuchs in den 70er Jahren in Barcelona auf. Sie wollte Schriftstellerin werden, arbeitete dann aber erstmal lange in der Werbebranche und 2012 publizierte sie dann ihr erstes Buch im Selbstverlag. Und 2 Jahre später veröffentlichte sie dann ein Buch, das eigentlich ja, so ein Geburtstagsgeschenk sein sollte für ihre Zwillingsnichten. Und das war dann der erste Band der inzwischen sehr erfolgreichen Kinderbuchserie Little People, Big Dreams. Mittlerweile wird die Reihe in 20 Sprachen übersetzt. Sie ist wohl so beliebt, weil Kinder einfach gerne Geschichten über andere Kinder lieben, die wirklich gelebt haben und dann eben auch Großes geschafft haben.
Nun gibt es die Reihe also auch als Hörspiele auf CD zu kaufen. Das wollen wir aber jetzt auch mal hören.
Ja, wir hören gern mal rein, und zwar, weil das ja eben keine reine Lesung ist, sondern eben Hörspiele. Als erstes hören wir mal rein in die Geschichte von Jane Austen, die ja von 1775 bis 1817 lebte. Das war eine Zeit, in der Frauen kaum was durften und auch wenig lernten. Die kleine Jane aber war sehr wissbegierig und auch sehr an Literatur interessiert.
Cassandra, pass auf den Vorhang auf. Und jetzt alle auf ihre Plätze. Psst, es geht los. Verehrte Zuschauer, heute präsentieren wir Ihnen ein ganz besonderes Stück. Es
handelt von Mit ihren Geschwistern spielte Jane im Garten Theater. Die besten Stücke schrieb sie selbst. Das war ein Riesenspaß.
Bravo!
Bravo!
Jane schrieb außerdem Geschichten und las sie abends vor. Alle trafen sich am Kamin und waren ganz Ohr.
Liebe Familie, liebe Gäste, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Meine liebe Tochter Jane schreibt ganz wunderbare Geschichten und sie hat mir versprochen, eine davon heute für Sie alle zum Besten zu geben.
Hört, hört.
Sie werden staunen. Unsere Tochter schreibt wirklich großartig. Na los, Jane, spanne unsere Gäste nicht auf die Folter.
Also gut. Cassandra war die Tochter und die einzige Tochter einer berühmten Hutmacherin in der Bond Street. Ihr Vater war von nobler Geburt. Als ein naher Verwandter des Butlers der Herzogin...
Durch eine unglückliche Liebesgeschichte mit einem jungen Mann, der dann doch eine reichere Frau heiratete, wurde Jane Austen dann übrigens inspiriert zu ihrem Roman Stolz und Vorurteil, bis heute ein riesiger Welterfolg. Ja, und jetzt hören wir noch kurz in die Geschichte von Muhammad Ali rein, der als Cassius Clay geboren wurde.
In Gedanken kannte der kleine Cassius aus Kentucky keine Grenzen. Er würde mal sehr weit kommen, das wusste er genau. Als ihm jemand sein neues Fahrrad klaute, schäumte Cassius vor Wut und wollte den Dieb verhauen.
Hey, stehen bleiben! Was soll denn das? Gib mir mein Fahrrad zurück! Hey, Officer, Officer, bitte helfen Sie mir!
Was ist denn los? Warum bist du so aufgeregt?
Der Typ da hinten hat mir mein Fahrrad geklaut, Officer Martin. Wenn ich den in die Finger kriege...
Na, na, immer mit der Ruhe, Kleiner. Lern erst mal boxen.
Ja, das tut er dann auch und nennt sich dann später um in Muhammad Ali und wurde berühmt und anerkannt.
Die Machart der kleinen Hörspiele ist wirklich schön.
Ja, finde ich auch. Ich war wirklich sehr begeistert. Und der Erzähler Peter Lonzek spricht, finde ich, nicht kindertümelnd. Er nimmt die kleinen Zuhörer schon ernst und hat eine sehr angenehm warmherzige Stimme. Dazu dann die Musik, sehr freundlich, auch unaufdringlich. Dann auch die anderen Sprecher, insgesamt 7, finde ich alle prima. Man merkt, da hat man sich richtig Mühe gegeben. Alle Geschichten sind so aus einem Guss, aber doch eben wiederum differenziert nach den Personen und nach den Zeiten. Also da möchte ich der Regisseurin Sabine Stipani und Oliver Endres großes Lob aussprechen. Aber auch der Bearbeiterin Hannah Schenk. Es ist nämlich nicht immer so ganz einfach, einen Buchtext in Töne und Sprache umzusetzen.
Apropos Text, der ist ja für 5-Jährige. Was glauben Sie, werden die mit den Biografien nicht überfordert?
Also ich finde nicht, man merkt nämlich, die Autorin hat sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert und den Blickwinkel der Kinder eingenommen. Jahreszahlen werden auch konsequent weggelassen. Also so ein Fünfjähriger oder Fünfjährige, die kann eh nichts mit dem 18. Jahrhundert anfangen. Mhm. Aber für die ganz Wissbegierigen gibt es dann im Booklet die Biografien nochmal genauer mit Zeitangaben. Also insgesamt war ich sehr angetan und ich finde es auch schön, dass es eben nicht nur Jungs sind, die später Heldentaten vollbringen. Es gibt sogar einen Überschuss an Frauengeschichten.
Maria Isabel Sanchez Vegara, Little People, Big Dreams, Hörspiele. Aus dem Spanischen von Svenja Becker, SprecherInnen Peter Lonzek, Stella Plankenburg, Matti Kaminski, Claudia Gräf, Thomas Dehler, Nora Schulte, Dirk Petrick. Eine CD hat rund 30 Minuten und kostet 12,99 Euro. Wie schon gesagt, für Kinder ab 5 und bei der Audio Verlag erschienen. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.